Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klarheit statt Coaching. In der letzten Folge ging es ja darum, warum Menschen unter Druck fast immer auf alte Muster zurückgreifen. Warum wir selten die beste Version von uns werden, wenn es schwierig wird, sondern meistens nur die vertrauteste. Und während ich nochmal drüber nachgedacht habe, ist mir etwas anderes eingefallen und aufgefallen. Nämlich, dass wir heute insgesamt umgeben sind vom Handlungsaufforderung, ja, vom grammatisch gesehen, vom Imperativ. Mach, tu, sei, entscheide dich, optimiere dich, positioniere dich, sei klar, sei effizient, sei erfolgreich, sei emotional intelligent, sei achtsam, aber bitte sofort, ja, mach. Das ist natürlich nicht das, was ich meine mit Veränderung, denn diese Handlungsaufforderungen prasseln den ganzen Tag auf uns ein, ja, auf mich auch, bei Social Media, in der Werbung, in Podcasts, von Unternehmen, bei der Arbeit, in politischen Debatten, von Freunden und von uns selber auch, weil wir immer höhere Anforderungen an uns selber stellen. Und gleichzeitig sind wir überhaupt nicht in der Lage, auch nur einen Bruchteil davon wirklich umzusetzen. Weil wir es schlicht nicht können oder nicht wollen. Ja, also weil das System dagegen arbeitet, weil wir erschöpft sind. Das hör ich auch andauernd im Moment. Ich bin so erschöpft, ich kann nicht mehr. Weil wir Angst haben, weil wir widersprüchlich sind. Oder einfach, weil das Leben komplizierter ist als ein Drei-Wort-Satz auf Instagram. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Über das Gegenprogramm, über die Möglichkeit, über den Konjunktiv. Denn ich glaube, der Konjunktiv hat einen viel schlechteren Ruf, als er verdient. Er ist nicht so wackelig und unsicher und wie man meint, sondern eröffnet auch Möglichkeiten. Als ich nach der Theaterzeit Jura studiert habe, was auch, ehrlich gesagt, eine Art Reaktion auf eine ziemlich ernste Krise war in meinem Leben, habe ich etwas ganz Komisches erlebt, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Ich habe mir alles Mögliche ausgemalt, wie es wird und so weiter und so fort. Aber das Überraschendste und Eindrücklichste war die Methodik, wie dort gearbeitet wurde. Nämlich im Studium und auch später ist es den Juristen nicht erlaubt, einfach so zu behaupten. Also, das ist so oder so, der hat Recht, der hat Unrecht, das ist eindeutig, das ist bewiesen. Das ist sogenannter Urteilsstil und das dürfen nur die Richter. Und wenn man kein Richter ist, müssen alle anderen Juristen und auch die angehenden Juristen im sogenannten Gutachtenstil schreiben, also im Konjunktiv. Es könnte sein, dass dafür müsste dies oder jenes eingetreten sein, dieser und jener Paragraph müsste in diesem Fall wirksam sein oder erfüllt sein, die Tatmerkmale zum Beispiel. Das müsste aber geprüft werden, es käme darauf an. Dafür müsste festgestellt werden, ob überhaupt und so weiter und so fort. Ich fand das am Anfang unfassbar anstrengend, weil ich gedacht habe, das ist ja so eine künstliche Verlangsamung, die sich entzieht, einem Urteil entzieht und einem selber so wenig Handlungsfreiheit lässt. Wenn man das so behandelt oder behandeln muss, wenn man diese Regeln so knallhart anwenden muss, dann hat man schon ein sehr enges Korsett an, in dem man das fand ich sehr anstrengend. Und dann habe ich aber gemerkt, gerade aus so einer Krise kommt, wie befreiend das ist. Und Woche um Woche fand ich es eigentlich schöner festzustellen, dass ich nicht mehr sofort alles wissen musste. Das war eine gigantische Befreiung. Ich musste eben nicht zu allem eine Meinung haben, wie im Theater, auch nicht schnell ein Urteil fällen oder ja, zu allem ein festes, schnelles Urteil haben und schnell Handlungsanweisungen umsetzen oder selber setzen, Denn ja, ich musste gar nichts zu 100% wissen, sondern bekam die Zeit, es angemessen zu prüfen. Nicht mehr sofort urteilen, sondern prüfen. Und der Konjunktiv eröffnet dabei Möglichkeiten. Der lässt Dinge offen. Er erlaubt also das Denken und das genaue Abarbeiten an Argumenten. Und vielleicht macht uns heute gar nicht die Unsicherheit krank, sondern dieser permanente Zwang zur Eindeutigkeit, dass man immer eine eindeutige Meinung haben muss, weil sie sonst nicht versendbar ist oder untergeht im Brei. Denn das Leben an sich findet ja unglaublich oft im Dazwischen oder im noch nicht festgelegten, im Vermuteten statt, viel mehr als im Gewisshaften. Ja, wir wissen, dass wir irgendwann sterben, aber wir wissen eben nicht wann. Oder wenn wir uns verbinden mit Leuten, wenn wir ein Date haben und jemanden neu kennenlernen, dann besteht ja am Anfang alles aus Möglichkeiten. Zwei Möglichkeitsplaneten treffen aufeinander und kreisen umeinander in einem Haufen von Fragen. Ist er das? Ist sie das? Sind sie das? Könnte ich mich verlieben? Kann ich vertrauen? Oder kann ich mich dem anderen so zeigen, wie ich bin? Oder bin ich hier nur eine Version, die ich mir wünsche zu sein für den anderen? Und gleichzeitig versucht der andere ja genau das Gleiche herauszufinden. Und es ist ein permanentes Vielleicht, möglicherweise. Es könnte sein. Und das macht ja auch die Spannung aus. Könnte sein. Es ist eben noch nicht alles eindeutig und verdorben. Es ist noch nicht gesagt worden, du bist derjenige, welche für mich. Und es ist auch noch nicht gesagt worden, oder noch viel schlimmer, man ist noch nicht geghostet worden. In diesem Zwischenraum ist eben noch alles möglich. Und wenn man irgendwie tindert oder sowas, dann ist es ja auch ein Spiel wahrscheinlich mit den Möglichkeiten viel eher als, also der Reiz des dort Schauens und Möglichkeiten zu studieren viel größer als die ernüchternde Wirklichkeit manchmal, wenn der dann alles eindeutig ist. Und trotzdem verlangen wir heute oft schon nach drei Nachrichten Klarheit. Ja, wird das jetzt was? Was geht jetzt ab? Wofür führt es hin? Passt das oder nicht? Und dabei wissen wir eigentlich, dass die echten Beziehungen immer aus diesen langen Phasen der Ungewissheit bestehen. Und auch das Schöne daran sind, dass man eben noch nicht genau weiß, wie das mit dem anderen ist. Oder ob er wirklich so ist, wie wir das vermuten oder uns wünschen. Und Karriereentscheidungen funktionieren letztendlich ja auch ganz oft so, denn keiner weiß als Jugendlicher oder bevor er in die Arbeitswelt einsteigt, hat ja niemand wirklich richtig überprüfbare, valide Erfahrung gemacht in der Arbeitswelt. Man hat gejobbt irgendwie. Ja? Also ich habe als kleiner Junge schon meine Comics vor dem Kaufhaus irgendwie auf einer Decke verkauft oder dann später im Supermarkt gejobbt. Aber das sind nur so wirklich so kleine Einsichten und man bringt sie ja trotzdem nicht mit der Ewigkeit oder mit einem langen Berufsleben zusammen. Und auch später, wenn man sich überlegt, vielleicht nochmal eine Wendung vorzunehmen im Arbeitsleben, dann wacht man ja auch nicht auf und sagt, ja, ich werde Anwalt und dann beginnt man am nächsten Tag ein Jurastudium oder sowas. So. Sondern davor liegen Jahre innerer Abwägung, Jahre vom Hadern, vom sich fragen, könnte es so sein, dass ich dann zufriedener wäre, könnte es sein, dass ich mehr meiner Talente ausspiele, könnte ich mehr Ruhm erfahren, könnte ich mehr Geld verdienen, könnte ich weniger arbeiten müssen. Könnte ich zufriedener sein? Könnte ich mehr mein eigener Chef sein? Könnte ich mehr selber delegieren? Oder. Wie könnte mein Leben aussehen? Wäre ich glücklicher? Oder würde ich scheitern? Und was verliere ich dann? Und diese gedanklichen Spiele, die sind natürlich unglaublich wichtig, denn dieser Konjunktiv bereitet uns überhaupt erst auf diese Veränderung vor. Es ist eben wie das Trainingsprogramm für die Veränderung. Und das ist in der Beratungstätigkeit ja auch eben ein Teil des Prozesses. Man ist als Berater ein Meilenstein in dieser Veränderungsreise mit offenem Ausgang. Am Ende kann sich derjenige verändern. Es kann aber auch sein, dass er sich glücklicher schätzt mit dem, was er hat. Bei den Eltern ist es ja auch, wenn man Kinder hat, ist es ein ähnliches Prinzip. Wenn sie klein sind, ist alles noch eindeutig und man wird als Autorität auch so akzeptiert. Und je älter sie werden, desto mehr bröckelt die Autorität und man selber bröckelt eben auch in seiner Gewissheit. Man weiß nicht mehr, ob es wirklich so oder so ist. Und das Einfache, weil ich das so sage, das reicht eben nicht mehr aus, weil die Kinder da einfach stehen bleiben, diskutieren, widersprechen oder beharren. Auf jeden Fall lassen sie sich nicht mehr mit so einem Imperativ abspeisen. Ja, das hat dann ausgedient. Und da beginnt es richtig anstrengend zu werden, weil man selber sich Gedanken machen muss, was ist denn eigentlich nur nachgeplappertes Glaubenssätze, Zeug von meinen Eltern. Und will ich das überhaupt so weiterführen? Will ich denn der Vater werden, der sagt, zieh dir eine Jacke an, wird kalt oder du holst dir den Tod oder keine Ahnung was oder Lügen haben kurze Beine oder was weiß ich, was man sich da so für Krücken bemächtigt, um zu erziehen. Oder möchte ich vielleicht sagen dürfen, auch als Vater oder Mutter, stopp. Interessante Frage, muss ich erstmal drüber nachdenken, sage ich dir heute Abend. Ja, und bei der Führung insgesamt, also auch außerhalb der Familie, funktioniert das natürlich auch so. Es kann unglaublich schön sein für Menschen, wenn sie klare Ansagen bekommen. Ja, mach das, lass das, das kann total befreiend sein, auf jeden Fall. Das ist so, aber mit Sicherheit nicht für alle und nicht andauernd und nicht immer, weil diese entlastende Wirkung irgendwann ihre Kraft verliert oder vielleicht auch eine gewisse Kraft gar nicht erst entstehen lässt, weil sie ja verordnet ist. Es ist eben der Gedanke, die Handlung, die nur verordnet ist, hat keine nachhaltige Kraft. Die wird ausgeführt und vielleicht. Ich übertreibe jetzt so roboterartig oder sowas. Es wird entmenschlicht dadurch so. Und das ist dann agieren wie die KI im Endeffekt. Und das andere, der nachhaltige Prozess, nämlich das gemeinsame Aushalten, dass man etwas noch nicht weiß. Ich habe ein Stück, ich weiß aber nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie ich es glaubwürdig auf die Bühne bringen kann. Und ich weiß nicht, wie ich diese Szene lösen soll. Das müssen wir ausprobieren, ja. Das kann unglaublich anstrengend und nervtötend sein für die Spieler, die dann 100 Mal etwas ausprobieren müssen, immer wieder was Neues anbieten. Und es ist immer noch nicht das Richtige. Oder man hat es 100 Mal falsch gemacht und dann merkt man ja das 80. Mal. Beim 80. Versuch war es eigentlich am besten. Was war richtig? Lass uns dahin zurückfinden und dass das wiederholbar machen. Das ist eigentlich der Prozess. Und dann sind alle damit einverstanden. Aber es ist ein unglaublich anstrengender Prozess und zwischendurch denkt man, man wird verrückt oder man wäre einfach das Unfähigste auf der Welt. Ja, aber es ist eben nachhaltig und diese Mühsal und diese Langsamkeit und diese Unsicherheit lässt eben etwas Echtes entstehen, etwas, was sich dann neu anfühlt, obwohl es ist ja nie originell, es gibt alles nur in neuer Zusammensetzung, es gibt keine wirklich neuen Dinge oder neuen, also gerade im Theater nicht. Aber bei der Musik ist es auch so, wenn eine Band, die monatelang an einem Song oder an einem Album arbeitet, ohne zu wissen, Und auf der Suche nach einem Hit, ja, und das meiste aber, was sie produzieren, auf dem Weg ist völliger Unsinn und völliger Schwachsinn und Scheiß und alles nur ein homöopathischer Aufguss der vorangegangenen Erfolge. Und dann irgendwann bringt mal einer eine Idee mit und der andere in der Band sagt, das ist Scheiße. Und zack, ist das zarte Pflänzchen kaputt, ja, und dann baut man es wieder neu auf und wieder, dann ist, kommt der Zweifel von der anderen Seite und so weiter, bis es irgendwann sich mal alle committen können auf eins, wo sie sagen, nee, das ist aber doch wirklich, und dann tut einer noch eine Schippe drauf und dann wird es auf einmal, und das ist der Funke, der dazu führt, dass es toll wird. Und das ist natürlich schön, wie bei Freundschaften, die ich sag mal, wenn einem gar nichts zu einer Person einfällt, dann schreibt man auf die Karte, bleib so, wie du bist. Und das hat mich früher auch immer schon unglaublich gestört und provoziert, dieser Satz, weil er ja also quasi ausschließt, dass der andere sich verändert. Ich weiß, es ist nicht so gemeint vom Autoren oder der Autorin, aber bitte veränder dich nicht so, dass ich mich verändern muss. Ja, das ist vielleicht der Subtext dazu. Oder sobald Menschen sich verändern, geraten eben auch Freundschaften in Unsicherheit. Passt das noch? Kennen wir uns überhaupt noch? Sind wir noch dieselben füreinander? Und das sind die Ängste, die so dahinter stehen. Und da beginnt auch wieder der Konjunktiv, ne? Ja, Social Media funktioniert dagegen ja immer im Imperativ. Mach dies, lies das, sei so, tanz so, liebe so, vermeide das, nimm dies nicht, nimm das lieber, werde alt, werde weise, ja, optimiere dich. Teufel komm raus. Weil das Erfolgreichste in der öffentlichen, in der Aufmerksamkeitsökonomie der sozialen Medien ja immer das Eindeutige ist, die klaren Ansagen. Und gleichzeitig merken alle jeden Tag, dass es immer komplizierter wird. Das ganze Zusammenleben wird komplizierter, die Politik wird komplizierter, Technologie, KI, Beziehung, Arbeit, Identität, Altwerden, alles wird komplizierter, ne? Ambivalenter, widersprüchlicher. Aber unsere Sprache, wie so ein Reflex, wir suchen uns dann als Reflex, als könnten wir es durch die Sprache beherrschen, es wird immer plakativ, es wird immer mehr Bildzeitung. Immer mehr Drei-Wort-Parolen. Einige schreiben sich das auch als Wandtattoo dann an die Wand oder als normales Körpertattoo irgendwo auf den Arsch, aber darin liegt wahrscheinlich der Kern unserer jetzigen Erschöpfung, der alle so befallen hat. Und überall ja, sich zeigt, dass wir versuchen, mit der Geschwindigkeit von den Algorithmen und der KI und den sozialen Netzwerken mitzuhalten. Und dann ist das eben so atemlos dahin gehaucht, immer nur ein Satz, ein Wort, eine Markigkeit, weil wir gar nicht so schnell urteilen können. Ja, also wir erleben permanent, wie wir immer mehr gegen abstinken gegen die Schnelligkeit der KI jeden Tag. Aber vielleicht sollten wir uns einfach damit auch gar nicht vergleichen und dass darin die große Chance liegt, denn wenn Lernprinzipien, Schule, Universitäten uns eigentlich immer dazu verleitet haben, eine mangelhafte menschliche Ausgabe der KI, also so eine Reproduktionsmaschine zu sein, zu werden, vielleicht kommen wir jetzt wirklich in das Zeitalter, wo wir endlich die Imperfektion des Menschen erkennen und auch annehmen können und ja, in etwas Positives wandeln können. Denn so wie wir sind, so ist eben der Konjunktiv kein Zeichen von Schwäche, sondern manchmal die ehrlichste Sprache überhaupt. Denn die vorschnellen Urteile, die beruhigen ganz kurz, aber sie haben eine Halbwertszeit von Millisekunden, wie so eine Mini-Dosis Aufmerksamkeit. Kriegt man schnell so einen Dopaminschub und dann ist es aber sofort wieder vorbei. Aber echte Klarheit, die entsteht selten im ersten Urteil, sondern meistens im längeren Nachdenken. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut.